Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Also ich bin immer wieder überrascht, jetzt im Lobpreis, in dem Eindruck von Tamara jetzt auch, was da schon alles, oder in der Ausarbeitung, in der ich dran war, was da schon alles ausgedrückt wurde, was ich da schon im Prinzip auch mit auf dem Herzen hatte. Und dann habe ich immer so den Eindruck und glaube einfach, dass das jetzt auch ein vorbereitetes Werk ist. Und ich würde gerne mal die erste Folie einblenden lassen, genau. Und die heißt, beziehungsweise Gott, ein Leben in Freiheit. Und dieser Psalm, nicht dieser Psalm, dieser Bibelvers, Jesaja 40, 31, der steht, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das wünsche ich mir eigentlich auch heute wieder so. Ich kann ja auch nur in meiner Begrenztheit die Dinge weitergeben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Aber das wünsche ich mir einfach, dass wir dazu in der Lage sind, das wirklich im Herzen auch zu ergreifen, was das auch wirklich bedeutet. Aufsteigen wie ein Adler. Ich bin, glaube ich, die letzten Monate, wie oft bin ich geflogen, gerade wieder im Lobpreis. Also es ist wirklich schön zu fliegen, aber was es bedeutet, ist auch wichtig, dass man das versteht und weiß, wie man dann überhaupt zum Fliegen kommen kann. Okay, heute geht es auch um das Thema Freiheit, also Beziehung. Und was hat Beziehung eigentlich mit unserer Freiheit zu tun? Das ist so der Schwerpunkt, den ich legen möchte. Und ich glaube, wenn ich jetzt so in die Runde fragen würde, was jeder so unter Freiheit versteht und es mal so abfragen würde, dann glaube ich, dass da ganz viele Interpretationen da wären von Freiheit. Und vielleicht könnt ihr für euch so ein bisschen, wenn ihr jetzt mal so in euch geht, euch mal fragen, was ist denn, was bedeutet für mich denn eigentlich Freiheit? Und das können wir ja nachher am Schluss versuchen, so ein bisschen verstehen, lernen, inwieweit diese Freiheit, die ihr meint, die für euch Freiheit bedeutet, mit der eigentlichen Freiheit, die Gott uns schenken möchte, übereinstimmt. Einfach mal so mal prüfen. Ich möchte ein kleines Beispiel aus meinem Leben noch mit reinbringen. Und zwar, das war so meine Interpretation von Freiheit in meiner Kindheit. Ich bin 1961 geboren, also schon ein gewisses Alter. Und ich bin ein Kind des Fernsehens, muss ich einfach so sagen. In meiner Zeit, wie ich groß geworden bin, gab es noch den Schwarz-Weißen. Und ich glaube, mit 4, 5 Jahren kam dann, habe ich das erste Mal in einen Farbfernseher reingeguckt und ich habe gedacht, mir fallen die Augen aus. Das war enorm. Plötzlich alles in Farbe. Und meine Eltern haben dann auch ziemlich schnell einen Fernseher gekauft und ich habe mich dann auch so auf diesen Fernseher eingelassen. Und eingelassen heißt, und das habe ich auch später dann erkennen dürfen, ich habe so in diesem Fernsehschauen, konnte ich so aus meiner Realität aussteigen und konnte in so eine passive Welt einsteigen, in der ich mich auch teilweise selber gesucht habe, weil vieles eben auch in mir noch mangelhaft war und noch ist. Und das Problem, dass dann, also meine Eltern hatten dann so einen bestimmten Freiheitsrahmen mir so auferlegt und in diesem Freiheitsrahmen, wenn ich da über das Ziel hinausgeschossen bin, und das kam ja ganz selten vor, wenn ich über dieses Ziel hinausgeschossen bin, dann gab es Fernsehverbot. Und das nicht nur einen Tag, sondern 2 Tage. Heute bin ich eigentlich dankbar darum, dass es das gab. Aber letzten Endes gab es Fernsehverbot und für mich war das echte Freiheitsberaubung. Ich wurde mir meiner Freiheit beraubt, weil da war nämlich etwas in mir, was so aus dieser Welt, aus dieser Realität aussteigen konnte. Ich konnte so irgendwo mich da finden im Fernsehen. Und ich habe das über viele Jahre eigentlich auch gemacht. Ich war dann so immer so diese ganzen Sendungen und irgendwo konnte ich abtauchen. Und das Problem war oft, wenn ich so diese Realität und wenn es Schwierigkeiten gab oder wenn ich auf irgendwas lernen musste, ich habe ja ganz gern auch mal die Dinge so auf die lange Bank geschoben, ne? So der lange Bankschieber, das war ich auch. Dann habe ich in diesem Fernsehschauen dann eben auch für mich so in dieser passiven Welt konnte ich total abschalten und wenn dann das Ganze vorbei war, wenn ich ins Bett musste, so, dann ist diese Realität mit voller Wucht wieder zu mir zurückgekommen. Und das habe ich dann erkannt, dass das auch nur eine Illusion ist. Und das auch für mich in diesem Alter eine Interpretation von Freiheit war. Also jeder hat so seine Interpretationen von Freiheit. Und ich habe auch gemerkt, jetzt in der Ausarbeitung, dass ich so erleben durfte, zum einen, wo die Grenzen, also mit Gott gemeinsam, wo die Grenzen meiner Freiheit sind, das war das eine. Aber auch das Tolle war gewesen, dass ich mit Gott gemeinsam oder dass Gott mit mir gemeinsam diese Grenzen erweitert hat. Also nicht nur seine eigenen Freiheiten zu kennen, die da sind, sondern auch, dass Gott mit mir diese Grenzen erweitert hat. Und es ist so wohltuend, wenn Gott Grenzen erweitert, wo wir vielleicht noch sehr begrenzt sind. Vielleicht die nächste Folie, bitte. Genau, ich will es halten mit Philipper 3,12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet, oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ja, tolle Übersetzung. Ne? Also was ich damit sagen will, in diesem Ganzen, das was ich heute auf dem Herzen habe und was mir Gott aufs Herz gelegt hat, prüfen und das Gute behalten. Thema Freiheit. Ich bin also losgejagt. Ne? Wollte diesen Siegespreis wollte ich gewinnen. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, gibt es denn einen Ursprung zum Thema Freiheit? Oder einen Ursprung zu dieser gelebten Freiheit? Oder gibt es einen Creator, sage ich mal, oder jemanden, einen Urheber, dem es wichtig war, den Menschen eine Freiheit zu geben, die außergewöhnlich schön ist? Also wo er Freiheit genießen kann. Und Tabera war ja letztes Mal, hat sie gepredigt und sie hat ja gesagt, da hat mich Gott zum Anfang zurückgeführt. Und mich hat Gott schon wieder zum Anfang zurückgeführt. Und er führt mich immer wieder zum Anfang zurück, weil es ihm einfach wichtig ist, das eine oder andere da auch nochmal zu verstehen. Und dann kann man sagen, wer hat es erfunden, die Freiheit? Unser Schöpfergott, natürlich. Es ist sein Schöpfungsgedanken. Sein Schöpfungsgedanke ist Freiheit. Und das können wir, wenn du vielleicht die nächste Folie einblendest, das können wir im 2. Korinther 3,17 lesen. Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist ist, ist Freiheit. Es ist sein Schöpfungsgedanke. Und deswegen müssen wir so einen kurzen Abstecher jetzt auch ins Alte Testament, in die Zeit vor dem Sündenfall gehen, um zu verstehen, was die beiden Adam und Eva nämlich vor dem Sündenfall hatten, in welcher Freiheit sie waren. Und wenn man sich vorstellt, dass Gott selber für sich entschieden hat, sein Gedanke ist Freiheit, das hat er schon seit Ewigkeiten im Herzen. Und diese Freiheit wollte er mit den Menschen teilen. Also Freiheit hat auch was mit Teilen zu tun und Freiheit hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Ist auch ganz wichtig. Und es ist dann auch kein Wunder, dass er diese Freiheit, diesen schöpferischen Gedanken der Freiheit, auch den ersten Menschen, Adam und Eva, mit in die Wiege gelegt hat. Denn er wollte in dieser Freiheit, die er ihnen gegeben hat, seine bedingungslose Liebe mit ihnen teilen. Sie lebten in einer Welt ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Tod und waren von Gott vollkommen wertgeschätzt, angenommen und bedingungslos geliebt. Und das ist das Wichtige, ihre ganze Person, ihre Persönlichkeit, Gott hat ja seinen Odem in den Adam eingeblasen, also dadurch wurde er lebendig. Und alles, was in den Menschen drin ist und was in ihnen drin war, ihre ganze Person, ihre Persönlichkeit, da gibt es so viele Dinge, die man da ansprechen könnte. Und auch aber die darin liegenden Bedürfnisse, die da waren, waren in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott gestillt. Sie waren gestillt. Und wenn man mal sieht, Marius und Katharina ist heute nicht da, was es bedeutet, wenn eine Mutter ihr Kind, das ihr von Herzen liebt, stillt. Und wie das Kind danach aussieht. Zufrieden, schmatzt ein bisschen rum vielleicht, aber einfach nur zufrieden. Es gab somit auch keinen Mangel, und das ist auch ganz wichtig, oder irgendeinen Zwang, der zur Unfreiheit hätte führen können. Und es ist nämlich ein Unterschied, ob man sich geliebt weiß oder Liebe einfordert. Wenn ich mich geliebt weiß, kann ich ganz anders handeln und reagieren, wie wenn ich Liebe einfordere und dann handle und reagiere, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da ist etwas, was Gott in ihnen hineingelegt hat, wo sie in sich, in ihrer Persönlichkeit, wo sie sich frei entfalten konnten. Und die Frage, die wir uns stellen können, war das eigentlich der Sinn ihres Lebens? War das der Sinn ihres Lebens? Das war er natürlich nicht. Weil der Sinn ihres Lebens lag nämlich darin, Gottes Herrlichkeit, und das haben wir vorhin gesungen, wiederzuspiegeln. Das war der Sinn des Lebens, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln und dem alle Ehre zu geben, der das ermöglicht hat. Somit ist Freiheit nicht nur etwas, wo man sagen kann, für was es sich lohnt, frei zu sein, sondern auch für wen es sich lohnt, frei zu sein. Und mit dem Sündenfall hat sich alles verändert. Warum hat sich denn alles verändert? Vorher war alles gut. In dem Guten waren sie vollkommen gestillt und konnten sich in ihrer Persönlichkeit frei entfalten. Aber jetzt kam was Entscheidendes dazu. Und das, was dazu kam, ist, dass plötzlich eine Erkenntnis da war. Vorher war es gut und jetzt kam Böse mit dazu. Es gab plötzlich eine Alternative. Das gab es vorher nicht. Jetzt gibt es plötzlich eine Alternative. Und ihnen wurden die Augen geöffnet zu dieser Alternative. Und das Problem war, dass das nicht nur irgendwie die Augen geöffnet wurde, sondern dass es auch in ihren Herzen eine Neigung gab, sich dieser Sünde auszusetzen. Das war plötzlich da gewesen. Und man muss sich vorstellen, sie waren getrennt von Gott aus dieser intimen Gemeinschaft. Ihnen wurde bewusst, was sie verloren hatten. Jetzt mussten sie selber, weil diese Beziehung nicht mehr da war, sie mussten jetzt selber verzweifelt versuchen zu verstehen oder auch danach zu leben, wie Freiheit denn sein könnte. Es war plötzlich ihre Entscheidung. Vorher haben sie gewusst, da ist der Schöpfer, er weiß um meine Freiheit, er tut uns da, oder er hat uns das geschenkt, jetzt müssen sie selber entscheiden, was Freiheit bedeutet. Also ich kann mir vorstellen, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit danach. Aber Gott hat für seine Kinder, er sorgt für seine Kinder. Wir wissen das, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Er sorgt für seine Kinder und das Schöne ist ja, diese Sorge um seine Kinder drückt sich ja schon in dem ersten Opfer aus, das Gott selber vollzogen hat, dieses Tieropfer, er hat es ja selber vollzogen und hat im Grunde genommen die beiden maßgeschneidert, etwas zusammen also Kleidung gemacht und hat damit ihre Schuld und Scham bedeckt. So liebevoll ist dieser Gott danach gewesen gleich. Und er gibt den beiden auch noch eine Verheißung. Und vielleicht die nächste Folie bitte. Die steht im 1. Mose 3,15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist nicht nur der Hinweis auf Jesus Christus, auf den Erlöser, dass es nur einen geben kann, der den Forderung Gottes, diesen heiligen Forderung Gottes gerecht werden konnte, sondern auch ein Hinweis, dass es eine ewige Feindschaft gibt. Und es ist der Ursprung dessen, worin wir jetzt gerade leben, zwischen Gut und Böse, zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und das können wir sehr gut schon erkennen in dieser ersten Geschichte von Kain und Abel. Ist es wunderbar, kann man das herauslesen oder auch verstehen. Wisst ihr, da gab es Kain und da gab es Abel. Abel war der Erstgeborene, Kain war der Erstgeborene und dann kam Abel. Und Kain oder Abel bringt ein Opfer dar und das Opfer wird von Gott angenommen und Kain bringt ein Opfer dar und es wird nicht angenommen. Und da war natürlich, in ihm ist da einiges zusammengekommen, da kommen wir auch noch gleich drauf. Und Kain, beziehungsweise die Frage, warum dieses Opfer nicht angenommen wurde, steht jetzt nicht explizit im 1. Mose, steht nicht drin und da will ich mich gar nicht so nicht in die Spekulation einlassen, aber was, denke ich, bekannt war, war die Vertreibung aus dem Paradies für Kain und Abel. Es war mit Sicherheit auch bekannt, die Verheißung und auch dass dieses Opfer, das Gott für die beiden gegeben hat, damit sie ihre Scham und Schuld bedecken können. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die vielleicht irgendwann darüber gesprochen haben, denn der Kain war ja Ackerbauer und Abel war Schafhirte. Und ich glaube, sie haben da eben ihren Dienst getan. Und dann denke ich mal, haben sie auch schon ein gewisses Alter gehabt. Also ich sage jetzt einfach mal, es könnte so sein. Aber was wir genau wissen, steht nämlich auch wieder in der Bibel, nämlich im Hebräer 11,4. Da können wir lesen, durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht war. Das wissen wir, so steht es dann auch in der Bibel drin. Und dann können wir so einen Umkehrschluss machen und können sagen, ja, dann war halt bei Kain kein Glaube da. Er war kein gottesfürchtiger Mann, muss man so sagen. Das wird dann auch im 1. Johannes 3,12 beschrieben. Er glaubte vielleicht an die Existenz Gottes, aber sein Opfer, und ein Opfer ohne Beziehung ist auch ein komisches Opfer, finde ich. Sein Opfer, denke ich mal, hat er einfach aus irgendwelchen Gründen getan, aber nicht, um Gott zu ehren. Und Gott konnte sein Opfer nicht annehmen. Und es steht auch im 1. Johannes 3,12, steht auch noch was über Kain. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren. Und daher kommen die zwei Samen auch. Es gibt einmal den Samen, so wie ich es vorhin gesagt habe, der von der Frau ist und einmal der Same, der von der Schlange ist. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber das Entscheidende ist jetzt, und Gott sprach zu Kain, 1. Mose 4,7, warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde auf dir. Sie wird dich zu Fall bringen, du sollst aber über sie herrschen. Was heißt denn dieses frei umherschauen, habe ich mir dann gedacht. Was heißt eigentlich frei umherschauen? Frei umherschauen heißt, dass ich mich dass ich die Entscheidung, die Freiheit habe, mich auch für das Gute zu entscheiden. Da kann ich noch frei umherschauen. Wir sind ja nicht davor gefeit, dass uns Dinge bedrängen und bedrücken, aber ich habe die Möglichkeit nicht, habe die Möglichkeit noch, mich für das Gute, das Gott mir geben möchte, zu entscheiden, für mich oder für meinen Nächsten. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde auf dir. Sie will dich zu Fall bringen, aber du sollst über sie herrschen. Das ist ganz klar wieder ausgedrückt, wie Gott zur Sünde steht. Und über sie, du sollst über die Sünde herrschen, heißt nichts anderes, wenn du irgendwann dich gekränkt fühlst oder sonst irgendwas und das nicht vergibst, so wie es Tamara eigentlich vorhin auch gesagt hat, wenn das nicht der Fall ist, dann baut sich in dir sukzessive was auf, immer und immer mehr. Und die Möglichkeit gibt es in der Zeit noch zu herrschen. Mit Sicherheit gibt es den ein oder anderen Möglichkeit noch zu herrschen, aber irgendwann gibt es die nicht mehr. Und dann ist Ende Gelände, sage ich mal. Und dann ist es nämlich so, dass auch bei dem Kain, er hatte nämlich diese Absicht, den Abel zu töten, schon in seinem Herzen, da war schon ganz viel aufgebaut. Neid, Hass, Missgunst, all diese Dinge, war alles aufgebaut in seinem Herzen. Und am Ende konnte die Sünde über ihn herrschen. Und das hat Gott gesehen und wollte ihn warnen, wollte sagen, hey, Kain, überleg dir es nochmal. Gibt noch eine Alternative, hätte keine Alternative gehabt? Klar, glaube ich schon. Er hätte eine Alternative gehabt. Er hätte sich selbst reflektieren können. Er hätte erkennen können, dass er da jetzt ziemlich viel Müll im Herzen hat. Hätte umkehren können, Blick auf Gott und so weiter. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Das ist die Geschichte von Kain und Abel. Ich finde die sehr lehrreich. Also ich fand die sehr lehrreich, weil es drückt etwas aus, was in uns ja auch ist und was uns dazu führen kann, dass irgendwann die Sünde über uns herrschen kann. Und da gibt es ganz verschiedene Bereiche, will ich gar nicht ins Detail reingehen, aber das gibt es einfach, wo wir nicht mehr richtig in der Lage sind oder so verblendet, dass wir einfach einen falschen Weg gehen oder auch auf dem Weg uns von Gott ja entfernen und im Prinzip komisch werden. So, ich habe jetzt während der Lobpreiszeit habe ich für mich entschieden, machst du mal die nächste Folie bitte, diese biblischen Zeitalter, das ist ein bisschen Zeit, eine Zeitfrage, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Ich habe hier diese biblischen Zeitalter mal aufgelistet, angefangen von der Vertreibung aus dem Garten Eden bis hin zu Pfingsten und zum heutigen Tag, also Altes und Neues Testament, und hatte dann auch parallel, wir wissen ja auch, dass nach der Vertreibung, also nach dem Turmbau von Babel, sind ja die Menschen vertrieben worden. Erst war es eine Sprache, dann waren es viele Sprachen, sie wollten sich halt wieder erhöhen. Und dann hat Gott sie vertrieben. Und dann war das die Zeit der Bevölkerung der Erde. Und das lief dann parallel. Und letzten Endes möchte ich nur zwei Geschichten rausnehmen, die für mich eindrücklich waren. Und die ja auch nochmal beschrieben haben, was es bedeutet, weil Gottes Handschrift ist ja ist immer erkennbar, aber es ist auch das andere erkennbar. Und das sieht man jetzt in diesen beiden Geschichten sehr gut. Alles andere, glaube ich, könnt ihr mal selber nachlesen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und zwar ist es die Geschichte von Salomon, weil ich es erst vor kurzem gelesen habe. Salomon war ein Mann nach dem Herzen Gottes, zumindest am Anfang. Und er war vorherbestimmt, eben in dieser Linie der nächste König zu werden, von dem Samen der Frau, der nächste König. Und Salomon war für mich am Anfang ein Phänomen, weil der hat einen Traum, er hat eigentlich zwei Träume gehabt, aber der erste Traum ist der entscheidende. Der erste Traum war, und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, wie Gott zu ihm spricht und sagt, ey Salomon, du wirst jetzt bald mein Volk regieren, wünsch dir doch mal was. Und Salomon überlegt im Traum, ich hätte gerne auch mal so einen Traum, echt, das wär echt cool. Aber, und er sagt dann im Traum, oh Gott, du kennst mich, ich bin noch so kindlich, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Volk regieren soll. Hilf mir, ich weiß gar nicht, wie das geht. Er hat sich von Gott abhängig gemacht. Das war das Wichtige. Er hat sich abhängig gemacht von Gott und hat gewusst, nur mit Gott kann er dieses Volk regieren. Und Salomon war der weiseste Mann, der weiseste König der Welt. Es kamen andere Könige, um ihn zu besuchen. Der hatte Reichtümer. Und das muss ich noch dazu sagen, es war die Zeit des Gesetzes. Ganz wichtig, also er kannte auch das Gesetz. 5. Mose 28. Er kannte das Gesetz und er wollte Gott in allem, was er tut, ehren. Und Gott hat ihn beschenkt mit Weisheit, mit Kohle. Und er hat auch den Tempel gebaut, was er David tun wollte. Aber Gott hat gesagt, nee, du nicht. Er hat den Tempel gebaut. Und hat im Grunde genommen ein Leben gehabt in Fülle. Da sind ganz viele Menschen gekommen, die ihn einfach sehen wollten und von seiner Weisheit auch profitieren wollten, die von Gott kamen. Das beste Beispiel ist das führe ich jetzt gar nicht aus, wo die zwei Frauen mit dem Baby kommen, ne? Und wo Salomon, jeder andere wird sagen, ja, gut, jetzt machen wir Flipchart, Leinwand, Overhead und dann gucken wir mal, wie wir das lösen können. Aber er hat ganz klar zu ihnen gesprochen und sie waren sich plötzlich bewusst, wenn jetzt ich sage, ja, wir machen das, er wollte nämlich das Baby teilen und wollte es beiden geben, dann ist das Baby tot. Und dann kommt die Frau, die Mutter, mit der Herzenshaltung durch und hat gesagt, gib's ihr, Hauptsache mein Kind stirbt nicht. Und so hat er gewusst, wer die wahre Mutter ist. Und das ist Weisheit. Das ist echte Weisheit. Aber Salomon hat ja 40 Jahre regiert, ich weiß jetzt nicht, wie lange es war, wo er irgendwann, er war halt ein Frauenliebhaber, das muss man einfach so sagen. Er war einer, der hat, ich sag mal die Zahl 1000, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Puh. Ich habe dann mal geteilt durch 365. Ich sag, Also, ich glaube einfach, aber das ist gar nicht mal so sehr das Problem. Aber das Problem war, dass Gott zu ihm gesagt hat, wenn du die Frau und die Frau und die Frau aus diesen Ländern oder aus dieser Umgebung nimmst, das darfst du nicht, weil die haben Götzen gehabt, die im Prinzip, wo Gott wusste, dass diese Götzen Salomon beeinflussen würden. Und was macht Salomon? Er geht halt seinen Weg. Erst das Gute, die Freiheit, der Segen Gottes und plötzlich geht er einen anderen Weg. Er baut Altäre, er baut Götzen, er betet selber die Götzen an und irgendwann hatte Gott die Faxen eben dicke. Hat er gesagt, auch da Ende Gelände. Und es war aber nicht in seiner Zeit, er hat gesagt, ich werde dir dieses Königreich wegnehmen. Das war seine Aussage, aber nicht zu deinen Lebzeiten, sondern dem Nachkommen. Und am Schluss, was ich mal gelesen habe, war Salomon sogar, wurde als harter Mann bezeichnet. Also der war dann am Schluss verhärtet, er war am Schluss verhärmt. Ich glaube, im Prediger kann man da viel nachlesen, der war so lebenssatt gewesen. Er hatte noch Weisheit, gibt es ganz viele gute Dinge, aber er war auch so lebensmüde, vielleicht ist lebensmüde besser ausgedrückt. Und was Gott dann getan hat, und das, ich habe dann irgendwann mal aufgehört, nach 40 Jahren starb Salomon und dann wurde sein Sohn eingesetzt für gesamt Israel, aber nicht lange. Dann kam ein Prophet, der dann mitgeteilt hat, dass da ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, dass er der nächste König sein wird für 10 Stämme. Das heißt, die Stämme, also Israel wurde geteilt. Juda ist geblieben beim Sohn von Salomon und die anderen Stämme wurden einem Fremden gegeben. Einem Fremden, das muss man sich vorstellen. Nicht die Linie mehr. Und was dann kommt, ist Unfreiheit. Die Könige haben sich so auf die Glocke gehauen. Das ist nicht zu glauben, was die sich gegenseitig bekriegt haben. Da ging es richtig ab. Ich wüsste gar nicht, glaube bei in Juda gab es, glaube ich, 2 oder 3 Könige, die dem Herrn gefielen. In Israel, glaube ich, keiner. Kein einziger. Segen und Fluch. Freiheit und Unfreiheit. Und die andere Geschichte, da gehen wir mal ein Stück weit zurück, oder vor, so muss ich es eigentlich sagen. Martin Luther, ich bin da immer ganz begeistert. Weißt du, der war ein katholischer Mönch. Und Martin Luther lebte brutal gesetzlich, der hat sich gegeißelt, ne, um Gott zu gefallen. Hat aber dann die Schriften immer mehr studiert und hat erkannt, hey, so ist aber mein Gott gar nicht. Ich muss ja gar nichts tun, um gerecht vor Gott zu sein. Ich muss an Jesus Christus glauben. Das wurde mir immer mehr bewusst. Und er ist in einer sehr dunklen Zeit, war der Mönch gewesen. Und irgendwann ist er nach Rom gegangen. Und dann waren da so ein paar Treppen. Und da ist er dann nach oben, nach unten sollte er rutschen und sollte da seine Gebete sprechen mit dem Fegefeuer und so weiter. Und der hat gesagt, das stimmt doch mit dem Wort Gottes gar nicht überein. Da stimmt doch was nicht. Er hat immer mehr erkannt, da stimmt doch was nicht. Und dann hat er die 99 Thesen geschrieben, hat sie an die Wand geklopft und da waren natürlich die Obersten not amused, sage ich mal, weil die haben nämlich erkannt, oh, da ist einer, der erkennt dieses satanische Werk, das wir schon begonnen haben. Wisst ihr, was das satanische Werk war? Der Ablasshandel, das Fegefeuer, die Angst mit den Menschen, die katholische Kirche hat zu diesem Zeitpunkt die Menschen versklavt, im Glauben versklavt mit Bildern, die überhaupt nicht in der Bibel stehen, wurden die versklavt. Der Taler in die Kasse fällt, oder klingt, nee, der Taler in die Tasse, nee, wie heißt es? Der Taler in den, genau. Der Tetzel heißt er, glaube ich, ne? Die Seele in den Himmel springt. Das war die Aussage. Und Riesenbilder mit fürchterlichen Dingen da und Angst, Angst, Angst. Und in der Angst ist der Mensch manipulierbar, formbar in alle Richtungen. Genau. Und worauf ich hier aber hinaus will, irgendwann wurde er zitiert vor die Könige, vor die Päpste, weiß nicht, wer da alles da war. Und dann hieß es, ey, du kleiner Mönch, widerrufe. Und Martin Luther sagt, ich kann nicht, hier stehe ich und kann nicht anders. Ich bin Gott gegenüber bin ich verantwortlich, nicht dem Menschen. Ich bin Gott gegenüber verantwortlich, nicht dem Menschen. Und dann haben sie gesagt, gut, selber schuld, jetzt bist du vogelfrei. Und jetzt kommt der Segen auch noch. Ne? Er wurde dann gerettet und hat dann die Bibel übersetzt ins Deutsche. Und wisst ihr, was das bedeutet hat für dieses satanische Werk, das da aufgebaut wurde? Es kam ans Licht. Ablasshandel kam ans Licht. Es gibt es nämlich nicht in der Bibel. Er hat die Bibel übersetzt vom Griechischen ins Deutsche, dem Volk aufs Maul geschaut sozusagen. Er hat sie übersetzt ins Deutsche und die Gläubigen haben plötzlich erkannt, ey, was ist das denn? Was für eine Lüge steckt denn da dahinter? Und haben erkannt, was es bedeutet, in Christus gerecht gesprochen worden zu sein beim Vater im Himmel. Das haben sie erkannt. Sie konnten ihre Identität verstehen. Und alles mögliche. Und da gab es dann natürlich auch wieder Kriege und alles Mögliche. Was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, die Handschrift Gottes ist ganz oft in diesen Zeitaltern zu sehen, aber auch die Handschrift des Widersachers, wobei immer aus dieser Handschrift des Widersachers was Gutes entstanden ist auch. Manchmal auch umgekehrt, aber oftmals genau, also aus Mist, Dünger. So, jetzt mache ich mal einen Sprung ins Hier und Jetzt und Heute. Mir war es nun mal wichtig, so eine Grundlage zu legen, was eigentlich vor dem Sündenfall war, wie sich mit der Sünde das alles verändert hat, diese Geschichte mit der Freiheit und auch den Beziehungen hin zu dem, was wir heute haben. Hier, jetzt, wir alle, wie wir hier sitzen. Und da war mir wichtig gewesen, wenn wir in Christus befreit sind, wenn wir wissen, dass, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dann ist es doch auch wichtig, von was hat er uns denn eigentlich befreit? Von was hat Gott uns denn eigentlich befreit, dass wir so frei sein können? Und da war für mich, und dann habe ich vier Punkte, die ich gerne mit euch noch teilen würde. Der erste Punkt ist befreit von Schuld und Sünde. Das kennen wir alle. Wir kennen das Erlösungswerk Christi. Wir haben schon so vieles gehört. Der Schuldschein ist zerrissen, die Rechnung ist beglichen, wir haben Zugang zum Vater im Himmel und. Könnt ihr alles nachlesen. Vielleicht die nächste Folie bitte. Aber worauf es mir heute ankommt, ist, das können wir im 2. Korinther 5, 15 nachlesen, und er ist deshalb für uns gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt haben. Das eine. Oder vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Was das Alte ist, guck mal nochmal hin. Nicht unsere Person oder unsere Persönlichkeit, wir müssen uns ja nicht auflösen. Gott hat ja so viel Gutes auch in uns hineingelegt. Aber das Alte, kommen wir gleich dazu. Und in Galater 2,20, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt durch mich oder in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Jesus Christus und. Das war mir nochmal wichtig. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das ist das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Wir sind durch diese Wiedergeburt, sind wir eine neue Schöpfung. Und wichtig auch, wir sind keine verbesserte Version, geistlich gesehen jetzt. Wir sind keine verbesserte Version. Gott hat nicht gesagt, na ja, der Rainer, jetzt gucke ich mal, wie ich da irgendwo Platz finde. In seinem Alten, in seiner Unabhängigkeit von Gott. Jetzt gucke ich mal, ob ich in dieser Unabhängigkeit ein bisschen mich da irgendwo Platz finde. Oder vielleicht in den Gedanken sich irgendwo einpriemeln, sagen, ah gut, das sind meine Gedanken, das sind deine Gedanken, Gott, bleib du bloß auf deiner Seite. Sondern wir sind eine komplett neue Schöpfung. Und es heißt ja so schön, deswegen musste etwas ganz Neues geschaffen werden. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt durch mich. Das ganze alte Leben, wie ich es gerade schon ausgedrückt habe, diese Unabhängigkeit, diese Rebellion auch gegen Gott, die hat er ans Kreuz genagelt, er hat die Sünde ans Kreuz genagelt. Das hat er vollbracht, Jesus Christus hat das vollbracht. Und im Kolosser 2,11 steht, unsere Beschneidung kam durch Jesus Christus und damit wurden wir von unserem alten Wesen abgetrennt. Wir sind nun auferstanden und sind nun eine neue Schöpfung. Und wichtig auch, dieses neue Leben kommt von Gott. Und dieses neue Leben, das konnte nur Gott machen. Wir haben dazu nichts beigetragen. Konnten wir auch gar nicht. Sondern es gab ja nur einen, der gerecht war bei Gott. Sein eigener Sohn, der dann kommen musste. Und im Johannes 1,13 steht, das weiß ich gar nicht, ja, sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Wir haben jetzt das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Und das, was wir vorhin schon gesagt haben, wir haben das Vorrecht, Gott zu verherrlichen. In die Gesinnung Christi hinein verwandelt zu werden. Und wisst ihr, was es heißt, in die Gesinnung Christi hinein verwandelt zu werden? Lest mal den Philipper 2, lest ihn mal durch und lasst es mal auf euch wirken. Das war Philipper 2. Wir haben Christus angezogen, wir sind eine neue Identität, in der all unsere Bedürfnisse in der Liebe Gottes gestillt sind. Und das ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist eine geistliche Autorität. Aber wir wissen ja auch das andere noch. Da gibt es noch den alten Adam. Das wissen wir ja. Der zupft an uns rum. Dieser alte Adam zupft an uns rum und der möchte natürlich irgendwie Land einnehmen. Aber wir müssen wissen, aus welcher Quelle trinken wir denn gerade, wenn der alte Adam an uns rumzupft. Aus welcher Quelle trinken wir? Wer herrscht? Wir dürfen über die Sünde herrschen. Und wir dürfen auch über das Alte, das uns vielleicht in uns noch rebelliert, dürfen wir auch herrschen. Und wer hilft uns dabei? Wer hat es erfunden? Der Heilige Geist. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, oh Rainer, du kennst aber meine Lebensumstände nicht. Puh, mein Herz und alles Mögliche und du weißt gar nicht, wie es mir geht und es ist alles so schwer und meine Lebenssituation, das ist alles so, momentan alles so schwierig. Und dann sagt dir Gott jetzt Folgendes im Lukas 4,18, bitte die nächste Folie. Der Geist des Herrn ist auf mir, da spricht Jesus von sich, weil er mich gesalbt hat, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene zu befreien, das heißt da, wo Manifestierungen sind, Blinde wieder sehen zu machen, wo man gegen Gott innerlich rebelliert hat, dass man jetzt wieder, dass man sehen kann, wer unser Schöpfer Gott ist. Zerschlagene, das heißt tief verwundete Menschen, alles das möchte Gott freisetzen, heil machen. Und es gibt, wenn man in die Christenheit reinguckt, gibt es ganz viele Menschen, die noch nicht heil sind, weil eben da dieser alte Adam oder die Sünde in ihnen noch Raum eingenommen haben, wo im Prinzip diese Mächte und Gewalten entwaffnet sind. Also ich gebe da jemanden Raum, der eigentlich schon entwaffnet wurde. Wem glaube ich? Wem glaube ich? Die Wahrheit bleibt, das Alte ist vergangen. Und so wie es die Caro vorhin gesagt hat, ich finde es immer genial. Wir schauen nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, weil wir jetzt eine andere Kraft in uns haben. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Vorher war es der Herrscher dieser Welt, jetzt haben wir einen anderen Herrscher. Es ist Jesus Christus, der Schöpfer aller Dinge. Wir können jetzt im Glauben, können wir auf Jesus, wenn wir auf Jesus schauen, können wir all diese Dinge, die uns da noch, die Gott nicht meint, sagen wir es mal ganz einfach, im Licht seiner Wahrheit betrachten, im Glauben annehmen. Das verändert uns. Das heilt uns und macht uns frei. Wir dürfen lernen, mit zunehmender Nähe, wenn wir Gott immer mehr in unserem Leben, was er ja schon vorbereitet hat, wir sind ja eine neue Kreatur, wir sagen ja, wir müssen irgendwo hinein, wir sind ja schon da. Das ist wie Hase und Igel. Wir sind schon da, wir sind beim Vater aller Vaterschaften. Wir können ein Leben in Freiheit führen. Und wir können immer mehr lernen, die Sünde zu hassen, weil Gott hasst die Sünde. Das können wir lernen. Es ist nicht immer einfach, das weiß ich. Wenn wir eingefahrene Furchen in unserem Kopf haben und Gewohnheiten daraus geworden sind, nicht einfach. Ich sage auch nicht, dass es einfach ist, weil ich weiß, von was ich rede. Aber es steckt immer eine Lüge dahinter, eine Täuschung. Und wenn die ans Licht kommt, dann hat sie ihre Macht verloren. Dann können wir sie dahin schicken, wo sie hingehört. Nämlich das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Und tun wir das aus gesetzlicher Pflicht, weil es so sein muss, weil Gott sagt, du musst. 2. Korinther, nächste Folie bitte, da steht in 2. Korinther 5, 14, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Gottes von Christus uns bewegt. Das ist ein Unterschied, ob ich gesetzlich lebe oder ob ich mich bewegen lasse. Ob ich weiß, dass ich geliebt bin oder nach Liebe kämpfen muss. Da kämpft Gott in uns, für uns, mit uns. Und am Ende muss man sagen, wenn ich jetzt einen Strich drunter mache, es ist ein Gnadengeschenk. Wir konnten dazu nichts beitragen. Aber Gott möchte, dass es uns gut geht und dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sind vom Fluch des Gesetzes befreit. Und manchmal denke ich mir, Gesetz, sind wir manchmal auch ein bisschen gesetzlich unterwegs? Kann das sein? Weißt du, das Gesetz wurde dem Volk Israel, das waren alle heiligen Forderungen Gottes, an das Volk Israel weitergegeben. Es war wie ein Lehrmeister für die Bereiche des Lebens in Israel, für alle Bereiche des Lebens. Und das Wichtige war auch, ich will es nur kurz anreißen, dass dieses Gesetz signalisiert hat, immer wenn du meinen Willen nicht tust, übertrittst du das Gesetz. Also auch die Unfähigkeit, überhaupt das Gesetz zu erfüllen. Und es ist der Hinweis auf Jesus Christus, dass es nur einen gibt, der es erfüllen kann. Diese drei Dinge. Und ich frage mich manchmal auch, und ich weiß, dass ich da selber drin stecke, kommt die Folie, das wäre natürlich jetzt gut. Die nächste Folie, jawohl. Ich habe da mal was vorbereitet. Aber das ist ein Bild, das mir Gott vor kurzem aufs Herz gelegt hat. Und das habe ich dann aufgezeichnet, auf PowerPoint. Also nicht ich habe es gezeichnet, sondern egal. Da gibt es einen Gnadenthron. Und da gibt es jemanden, und das kann eine Frau oder Mann sein, vollkommen egal. Nehmen wir mal Geschwister aus der Gemeinde, da tut es ja besonders weh, ne, wenn es dann so fromm rüberkommt. Ne? Und da kommt eine Verletzung ins Leben rein. Und die Person geht dann zu Gott und sagt, Gott, ich bin so verletzt. Ich bin so verletzt. Oh, ich bin so verletzt, was soll ich tun? Ich bin so bitter, ne? Bitterkeit im Herzen, was soll ich tun? Und Gott sagt, geliebtes Kind, ich will dich von diesen Lasten befreien. Da sagt er, wunderbar, 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 weil mein Spruch oder meine Zusage für dich heißt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Das ist eigentlich das Ziel. Das haben wir schon gelesen. Und er sagt, ich erkläre dir das mal, mein Kind. Ich erkläre dir mal, wie ich dir diese Lasten nehmen möchte. Indem, dass du vergibst. Ich erkläre dir auch, wie Vergebung ist. Und er sagt sich, vergeben? Niemals. Niemals. Und vielleicht könntest du mir dann, wenn du vergeben hast, deine Gerechtigkeit noch an mich abgeben. Gerechtigkeit abgeben? Niemals. Niemals. Heilung ja, Freiheit auch ja, aber die oberen Punkte nein. Und dann sagt die Person, okay, lieber Gott oder Gott, ich komme später wieder. Das war's erstmal. Vielleicht die nächste mal klicken. So, und dann geht die Person schrittchenweise nach unten und nimmt den ganzen Müll mit. Die Verletztheit und die Bitterkeit und geht dann nach oben und setzt sich dann auf einen Thron. Und das ist der Thron der Selbstgerechtigkeit. Ich bin gerecht, ich weiß, was zu tun ist. Das ist ein ganz gefährlicher Thron. Nächste, nochmal klicken. Weißt du, auf diesem Thron der Gerechtigkeit entstehen innere Stimmen. Da steht, der ist schuld, der hat dies, der hat jenes. Ich lehne mich ab, ich habe Schmerzen, ich habe Scham, ich habe Unvergebenheit. Ich, mich, meiner, mir, segne Herr alle vier. Und der Richterspruch heißt, schuldig im Sinne meiner Anklage. Der Richterspruch ist gesprochen. So, und jetzt kommt irgendwann, wir sind jetzt in der Gemeinde, wir treffen uns, dann kommen die beiden Personen aufeinander zu. Grummel. Ah, Gott erinnert mich gerade an was. Ich soll ja meinen Nächsten lieben. Ich soll ja meinen Nächsten lieben. Wie soll das möglich sein? Wie kann ich jetzt meinen Nächsten lieben? mit dem ganzen Müll, das ich mitbringe? Wie kann ich das lieben? Wie kann ich ihn lieben? Und wisst ihr, in dem Moment fange ich an, selbstgerecht zu werden. Und ich gebe dem Teufel Raum. Machen wir nochmal einen Klick. Dann drücke ich nämlich etwas aus, was ich nicht fühle. Es kann Wut und Hass entstehen. Gesteigert. Ne? Oh, wie konnte der bloß? Oh, dies und jenes. Wut und Hass. Kopfkino. Ich drücke etwas aus, was ich nicht lebe. Da kann sein, dass ich unbewusst den anderen ausklammer. Bewusst, unbewusst, sagen wir es mal so. Ich klammer ihn aus. Der nicht mehr in meinem Leben. Lieber gehe ich außenrum. Und das Dritte ist, ich bekomme es nicht hin. Selbstverdammnis, auch das kann passieren. Ich gehe plötzlich in die Selbstverdammnis rein. Und das ist ein Teufelskreislauf. Und dann immer und immer wieder, und wie sich das auch alles entwickelt, plötzlich sagt er sich da oben, schaffe ich nicht, ich bin müde, ich bin so müde. Wackelt wieder runter und geht wieder da zu Gott hin und sagt, Gott, ich habe es probiert, ich kann es nicht, ich krieg's einfach nicht hin. Und in dem Moment sagt Gott, habe ich mir gedacht. Nein, ich sage das so nicht. Aber er sagt auf jeden Fall, habe ich mir gedacht. Und was macht Gott jetzt? Jetzt erkläre ich dir, wie Vergebung ist. Bitteren Wurzeln, was Tamara auch vorhin gesagt hat. Loslassen, diesen ganzen Dreck loslassen. Das darfst du alles bei mir machen, an meinem Herzen. Du darfst das alles loslassen. Und wenn du das losgelassen hast, dann kannst du auch deine Anteile sehen. Du kannst sehen, was dir ein anderer auch angetan hat. Aber ich gebe dir ein Herz, das vergeben kann. Und dann entsteht Vergebung, eine Vergebungsbereitschaft, die vorher da gar nicht war. Die war da gar nicht. Und es entsteht Vergebungsbereitschaft. Und du kannst am Schluss sagen, hey, der Person, ich habe jetzt alles rausgelassen und jetzt kommt Gott noch mit seinem heilenden Wort dazu. Er bestätigt es, er sieht die Lüge, die in mir vielleicht auch gekocht hat, die vielleicht aus Vergangenheiten stammt, was auch immer, aber jetzt kann er mich heilen, ich bin leer. Gott kann mich füllen mit seiner Wahrheit und wir wissen, sein Wort ist stärker als jedes zweischneidige Schwert. Und dann sagt Gott, magst du deine Gerechtigkeit auch noch abgeben, deine Selbstgerechtigkeit? Ja, ich gebe sie ab. Bloß weg mit dem Ding. Und wisst ihr, wenn das beides weg ist, dann kannst du plötzlich anfangen und kannst sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich aus dem Gefängnis der Bitterkeit befreit hast, dass du jetzt die Möglichkeit hattest, meine Wunden und Gefühle zu heilen. Danke Gott. Heilung kann da reinkommen. Freiheit kann da reinkommen. Und wisst ihr, der Adler, der konnte gar nicht fliegen vorher. Der was? Und er konnte fliegen. Wisst ihr, und was die Heilung und Freiheit und sogar Versöhnung kann stattfinden. Auch wichtig. Ob der andere will oder nicht, aber ich bin bereit, mich zu versöhnen. Das ist mal unabhängig von dem anderen. Gesetzlichkeit, Freiheit. Gnadenthron, Selbstgerechtigkeit. Das ist Gesetzlichkeit. Ich möchte den Titus 2, 11 bis 12 nochmal lesen als Bibelvers, das steht ja schon. Was treibt uns denn dahin, vorhin habe ich schon gesagt, dass wir in der Lage sind zu vergeben, Gott zu lieben, all diese Dinge. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, die Gnade, nicht die Gesetzlichkeit, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Die Gnade. Weil in der Gnade haben wir alles, was wir brauchen, um zu herrschen. Nicht in der Gesetzlichkeit. Da herrschen wir über uns selbst. Aber die Gnade, da ist Gottes Herrlichkeit drin. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Das ist die Konsequenz letzten Endes. Zwei kurze Punkte noch und dann sind wir schon fast durch. Wir sind auch befreit von der Welt. Vielleicht den nächsten Vers, den lese ich kurz vor. Wir sind von der Welt befreit. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum. Was die Welt ist, kommen wir gleich dazu. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen nach Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in der Welt und die Welt mit ihren Begierden vergeht, vergänglich. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ist das nicht toll? Werden wir für immer leben. Wisst ihr, um diesen drei Punkten, es geht die Begierde des Fleisches, die Augen, Hochmut und so weiter, steckt eigentlich alles drin, was an Sünde daraus entstehen kann. Neid, Hass, Ehebruch, Süchte, Stolz, Lüge, alles. Und wir müssen verstehen, dass das ein korruptes Wertesystem ist von Satan. Das ist das, was er uns anbietet in der Welt, damit wir uns von Gott wegwärts bewegen. Es ist ein korruptes System, Wertesystem. Und es steht diametral Gottes gegenüber, aber diametral, sowas von diametral. Es ist ein Unterschied, wenn ich Geld habe, wenn ich viel Geld habe, ob mein Herz daran hängt, ob ich mit diesem Geld sage, okay, das Geld, das ist mir so wichtig geworden, ich muss noch mehr. Und das Geld dann zu einem Götzen wird, wo Gott plötzlich am Schluss keinen Raum mehr hat. Oder das ganze, der ganze IT-Bereich, die ganzen Social Medias. Es ist ein Unterschied, ob ich mal nach dem Wetter gucke oder ob ich stundenlang in dem Ding rumfummel. Ist ein Unterschied. Das sind Zeiträuber, das ist ein Räuber. Da raubt uns einer die Beziehung zu Gott, das müssen wir einfach wissen. Und das Problem, das wir oft haben, unsere momentane Gesinnung, unser Herz, trifft dann auf die Neigung, eben auf diese Angebote dieser Welt. Und mir geht es überhaupt nicht darum, diese Welt, diese schönen Dinge in der Welt zu genießen. Caro hat wunderschöne Fische gesehen. Wir waren in den Bergen, ist da. So schön, die Herrlichkeit Gottes strahlt ja immer noch. Aber es ist eine gefallene Welt, das wissen wir einfach. Sie wird vergehen. Aber was wir jetzt haben, gerade wenn es um die Angebote in der Welt geht, wir haben den Heiligen Geist und wir haben auch die Möglichkeit der Geisterunterscheidung. Wir können entscheiden, ist es jetzt, was wir tun, richtig und gut, nicht weil Gott sagt, du darfst es nicht, sondern ist es etwas, was uns von Gott wegbringt. Das ist wichtig. Was uns von Gott wegbringen kann. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, der uns hilft, zu überwinden. Das kennen wir alle. Ich war da auch mittendrin. Und das Letzte ist, er hat uns von den Werken des Teufels befreit. Haben wir vorhin gehört? Jesus Christus ist gekommen und hat die Werke des Satans zerstört. Er hat sie, hat die Mächte und Gewalten entwaffnet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Das ist eine geistliche Wahrheit. Er hat eigentlich keine Macht mehr über uns. Nicht eigentlich, er hat keine Macht mehr über uns. Aber was wir wissen müssen, vielleicht die nächste Folie, wir sollten die Taktik kennen vom Teufel. Das sollten wir schon kennen. Er liebt Stützpunkte, wo wir sagen, ach, da habe ich doch volle Kontrolle drüber. Kein Problem. Da gibt es dieses Ehepaar, die haben verliebt, Wolke 777, die waren sowas von verliebt gewesen. Und auf jeden Fall waren die, ja, und jeder hat gesagt, die werden miteinander alt. Die werden alt miteinander. Und was ist passiert? Es kam eine Lüge rein, es kam Zorn mit rein, es kam, was weiß ich, alles Dinge, die, wo sie im Prinzip nicht bereinigt haben. Und es kam immer wieder was Neues obendrauf. Wut, Hass, all diese Dinge, die in der Ehe auch vorkommen können. Und es wurde nicht bereinigt. Es wurde nicht bereinigt. Und was sagt denn Jesus bei der Fußwaschung? Petrus, du musst dich nicht komplett waschen lassen. Die Füße sind wichtig. Und genau das ist es, das, was wir auch tun müssen. Wir sollten unsere Füße waschen. Wir sollten Gott fragen, gibt es da was in meinem Leben, wo noch unvergeben ist? Ich glaube, das Ehepaar, das hat sich übrigens scheiden lassen. Das war zerstritten und da war alles kaputt gewesen. Die haben sich am Schluss scheiden lassen. Hätten sie eine Chance gehabt? Natürlich. Sie hätten täglich ihre Füße waschen können. Die Dinge bereinigen, die Sonne nicht untergehen lassen, das gibt es ja alles. Jetzt mache ich noch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt gehört, von was uns Gott alles befreit hat. Die Frage ist bloß, er hat uns, also die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, und auch wir kennen sein Erlösungswerk, wir kennen unsere Stellung, aber die Frage ist, wie frei seid ihr denn jetzt gerade in diesem Moment? Das sind alles Wahrheiten, aber wie sehr ist die Wahrheit denn in unserem Herzen? Wie frei sind wir denn eigentlich gerade? Und vielleicht steckt der eine oder andere von euch in Unvergebenheit, in Bitterkeit, in Wut, in Zorn, in Pornografie und was auch immer. Gibt so eine Palette. Dann sage ich dir, dann spreche ich dir zu, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. Bleib dran. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, auch wenn es schwer ist. Er wird das Werk, das er in dir begonnen hat, wenn du an ihn glaubst und wenn du sagst, ja Herr, ich will es, ich entscheide mich dafür, Kind Gottes, Nachfolger zu werden, dann wird das Werk, das er begonnen hat, in dir vollenden. Das tut er, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wisst ihr, was bei Paulus passiert ist? Die Geschichte von Paulus, die finde ich so genial, da hat mir Gott nochmal so die Augen geöffnet. Der Paulus saß im Knast, der war angekettet. Der hat plötzlich mitten in der Nacht, wer kommt denn da drauf, mitten in der Nacht im Knast Lobpreis zu singen? Aber er hat es gemacht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Ketten sind abgefallen. Die Gefängnismauern sind aufgegangen. Die Gefängnistüren sind aufgegangen. Aber was er wirklich gemacht hat, er hat Mauern eingestürzt. Am Ende hat er Mauern zum Einsturz gebracht. Und wisst ihr, wie das passiert ist? Weil Paulus hätte ja sagen können, oh, wunderbar, ist alles offen, jetzt machen wir mal die Fliege, ne? Jetzt sind wir frei. Aber Paulus sagt, ich habe einen anderen Auftrag, den Gott mir gibt. Ich soll nämlich zu dem Aufseher gehen, der will sich gerade umbringen, weil da nämlich alles hier, die ganzen Gefängnismauern auf sind. Der will sich umbringen deswegen. Und er geht zu diesem Gefängniswärter hin und verkündet ihm und dem ganzen Haus das Evangelium und sie kommen zum Glauben. Das sind die Mauern, die eingerissen wurden. Ungläubige Mauern, Mauern, Götzenmauern, was weiß ich was für Mauern, die wurden eingerissen. Nicht nur die Gefängniszellen sind aufgegangen, aber der eigentliche Hintergrund war noch, dass mit dem Gespräch das ganze Haus zum Glauben kam. Komplett. Glauben wir das? Auch wenn die Angriffe sehr stark sind, wenn sie sehr heftig sind, lassen wir uns dann entmutigen, uns die Freude rauben oder sagen wir, ey Gott, du hast doch den Sieg schon errungen. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind in Jesus Christus ausgestattet mit einer Autorität, wo wir über die Sünde herrschen können, wo wir frei werden können, wo wir dir immer ähnlicher werden können, wo wir immer mehr in das hinein verwandelt werden, in diese Gesinnung Christi. Es gibt, lest es nach, es gibt so vieles. Zusammenfassend möchte ich nochmal, ich weiß nicht, ist das die letzte Folie? Guck mal, ob das die letzte Folie ist, möchte ich mit zwei Bibelversen noch zusammenfassen. Stelle ich mal darüber. Und zwar steht das, ist für mich so das nochmal so eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gehört haben. Jesus sagt zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinem Wort richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird was machen? Frei. Frei machen. Und im 2. Korinther 18, ist einer meiner Lieblingsverse, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden können und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Amen.